Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net. Ich
freue mich, dass Sie hier zu unserer Buchvorstellung gekommen sind. Thomas Spahr, Grunewald im Orient, so heißt sein Buch. Mein Name ist Klaus Hillenbrand, ich bin Redakteur bei der taz. Und neben mir, wie gesagt, Thomas Spahr, geboren in Hamburg, Literaturwissenschaftler, langjähriger Leiter des jüdischen Verlags im Surkamp Verlag und einer der Geschäftsführer des Surkamp Verlags heute. Und, was vielleicht wichtig ist für uns heute, ein profunder Kenner von Jerusalem. Das Buch ist bei Berenberg erschienen. Grunewald im Orient heißt es. Und es geht um einen Stadtteil in Jerusalem, aber eben nicht, wenn Sie das gleich denken würden, um die Altstadt, sondern um ein Viertel außerhalb der alten Altstadtmauern, nämlich Rechavia. Es ist kein muslimisches Viertel, es ist kein traditionell jüdisches Viertel, es ist kein christliches Viertel, es ist ein neues Viertel, das in den 20er, 30er Jahren in Jerusalem entstanden ist, damals fast auf den Feldern, heute ist es mitten in der Stadt und im Westen, das heißt im jüdischen Teil von Jerusalem, gelegen. Herr Spahr, was hat es mit Rechavia auf sich? Und warum heißt Ihr Buch Grunewald im Orient? Gab es dort besonders schöne Villen oder Swimmingpools oder was ist der Hintergrund?
Also Rechavia, wenn man es wörtlich übersetzt, ist die Weite und Weide Gottes. Also nach dem Bibelwort, er hat unsere Füße auf einen weiten Raum gestellt, so hat man sich das vorgestellt. Und so war es damals auch. Es war eine weite Fläche vor den Toren des alten Jerusalem, der Altstadt. Und in den 20er Jahren hat ein Architekt aus Frankfurt am Main, Richard Kaufmann, sich mit Lotte Kohn, seiner Assistentin aus Berlin-Charlottenburg, zusammen überlegt, hier schaffen wir eine Gartenstadt. Eine Gartenstadt nach europäischem Vorbild, so wie man die in England entwickelt hatte, aber auch in Berlin, also mit vielen Parks, mit Grün, mit Gärten, mit Blumen, mit einem Konzept, für eine gesunde, heute würden wir sagen, ökologisch grüne Lebensweise. Aber dieses Konzept war natürlich entwickelt für die Industriestädte des späten 19. Jahrhunderts. Es war gar nicht nötig, so etwas in Jerusalem zu schaffen. Jerusalem hatte kaum eine Industrie, keine namhafte große Industrie, sondern eher Handwerk und kleinen Handel, ein wenig Landwirtschaft. Und dieses Konzept kam eins zu eins von Europa nach Israel, von Deutschland nach Israel. Und Grunewald im Orient, so mutete es den Bewohnern an, weil es sie an diesen Vorort Dahlem, Schlachtensee, Zehlendorf erinnert hat. Diese grünen Exklaven und Enklaven Berlins. Die haben ein wenig Pate gestanden, aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, als ob da große Villen gestanden hätten und Swimmingpools, sondern das waren kleinere Bauhäuser und die Leute haben nicht das ganze Haus bewohnt, sondern sie haben eher eine Etage bewohnt. Und dieser Ort, dieses Rechavia, wurde als Grunewald im Orient zum eigentlichen Wohnort der Immigranten aus Deutschland, zunächst der Zionisten in den 20er Jahren, die das aufbauen wollten, die, wie man das gesagt hat, das neue Jerusalem schaffen wollten und die aber ihre Heimat quasi im Rucksack mitbrachten und vor allem in den Bauplänen für diese Häuser, sodass es äußerlich gut in Berlin oder in Weimar oder sonst woanders hätte stehen können. Es stand aber in Jerusalem und war so etwas wie eine, eigentlich kann man sagen, eine deutsche oder eine europäische Exklave im Orient.
Danke. Thomas Spahr schreibt in seinem Buch von einer fiktiven Begegnung im berühmten Café Ataria an der Ben Yehuda in Jerusalem, wo sich einige dieser Jekkes, so nannte man in Israel oder nennt man in Israel die aus Deutschland eingewanderten Juden, treffen und miteinander diskutieren. Und ich darf Thomas Spahr jetzt bitten, vielleicht ein kleines Stück aus seinem Buch vorzulesen.
Das Café Atara. Das Café Atara, 1938 von der Familie Greenspan in der Ben-Yehuda-Straße als Esslokal eröffnet, wurde rasch zu einem Treffpunkt der Jekkes. Jekkes nannte man die eingewanderten Juden aus Deutschland, nicht etwa wegen, also nicht für die rheinischen Freunde unter uns und Leser, nicht nach dem Karneval, sondern nach den Jacketts, die sie trugen. Also zum Treffpunkt der Jekkes, in dem neben der englischsprachigen Jerusalem Post und den Yediot Chadashot das MB, das Mitteilungsblatt der Einwanderer aus Zentraleuropa, das Pariser Tageblatt oder die Jüdische Rundschau aus Berlin, die Weltwoche aus Zürich auslagen, die immer bedrückendere Nachrichten aus dem Heimatland ihrer Leser brachten. Äußerlich sieht das Atara, zu Deutsch die Krone, 1961, da spielt die Szene, noch so ähnlich aus wie bei seiner Gründung über zwei Jahrzehnte zuvor. Man hörte Musik, Sie hören es, die grüne Markise, die braune Kaffeebohne als Logo, die einfachen Tische und Stühle, der Kaffee Hafuch, Kaffee verkehrt, wenig Kaffee in viel Milch, so nennt man das in Israel. Wahrscheinlich eine Wiener Erfindung aus jener Zeit, als die Türken nach der Belagerung der Stadt einige Säcke mit Kaffeebohnen zurückgelassen hatten. Oder den Yerushalmi, bei dem man einfach Kaffeepulver in die Kanne schüttet und heißes Wasser darüber gießt. Für die Jekkes war das Atara ein Stück Heimat, berichtet Gad Kranach. Man ging ins Café, um zu sehen und gesehen zu werden. Jeder kannte jeden. Oben im ersten Stock des alten Atara saßen die Jüngeren, die Älteren, die Treppen nicht mehr schafften, saßen unten. Und jeder hatte seine Kellnerin. Das waren keine kleinen Aushilfsmädchen, sondern gestandene Frauen, die oft jahrelang dort gearbeitet haben. Ich erinnere mich an Stella und Zima, die wussten nicht nur genau, was ihre Stammkunden immer bestellten, die waren auch Beichtmütter. Mit denen haben manche Gäste wahrscheinlich mehr geredet als mit den eigenen Ehefrauen. Gershom Scholem ist im Café Atara angelangt, öffnet die Glastür, erblickt Martin Buber und die unbekannte Begleiterin. Buber stellt sie ihm vor, Anna-Maria Jokel aus Berlin, aufmerksam, freundlich, schaut sie den hochgewachsenen Mann an, reicht ihm die Hand. Shalom. Scholem setzt sich, bestellt Kaffee und Schokoladenkuchen in dem Café, in dem man ihn nur selten sieht. Lassen Sie es mich gleich frei heraus sagen, Herr Scholem. Ihr Wort vom Grabmal für meine Bibelübersetzung liegt schwer auf meinem Herzen, hebt Martin Buber sogleich an. Ich erahne, was Sie damit ausdrücken wollten an dem Winterabend bei mir zu Hause. Aber dieses harte, scharfe, steinschwere Wort ist meiner jahrelangen, ja jahrzehntelangen Arbeit nicht angemessen. Es ziemt sich nicht so, darüber zu sprechen. Er holt Luft, lässt Scholem aber noch nicht zu Wort kommen. Das Vorhaben, die Bibel aus dem alten Hebräisch ins Deutsche zu übersetzen, reicht Jahrzehnte zurück, als ich in Frankfurt zusammen mit Franz Rosenzweig damit begann. Es war die Geburtsstunde einer lebendigen Arbeit, nicht das Grabmal, als dass es Ihnen nun erscheint. Sie tun mir Unrecht, Herr Buber. Das Wort vom Grabmal bezieht sich nicht auf Ihre Absicht, die ich hochachte, genau wie die Rosenzweigs. Nicht auf Ihre Arbeit als solche, sondern auf deren Wirkung heute. 35 Jahre später lenkt Scholem ein und hebt einen Zeigefinger. Ich war mir der Gefahr, an dem Abend im Februar missverstanden zu werden. Ich war mir dieser Gefahr bewusst. Ich muss fürchten oder hoffen, sagte ich in Ihrem Haus, Ihren Widerspruch herauszufordern. Und doch drängt sich meinem Gefühl die Frage auf, für wen wird diese Übersetzung nun bestimmt sein? In welchem Medium wird sie wirken? Historisch gesehen ist sie nicht mehr ein Gastgeschenk der Juden an die Deutschen, sondern, und es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, das Grabmal einer in unsagbarem Grauen erloschenen Beziehung. Er lässt die Hand mit dem erhobenen Finger sinken. Die Juden, für die sie übersetzt haben, gibt es nicht mehr. Die Kinder derer, die diesem Grauen entronnen sind, werden nicht mehr Deutsch lesen. Die deutsche Sprache selber hat sich in dieser Generation tief verwandelt. Wie alle wissen, die in den letzten Jahren mit der neuen deutschen Sprache zu tun hatten und nicht in der Richtung jener Sprachutopie, von der ihr Unternehmen so eindrucksvoll Zeugnis ablegt. Der Abstand zwischen der realen Sprache von 1925 und ihrer Übersetzung ist nun, 35 Jahre später, nicht kleiner, sondern größer geworden.
Danke, jetzt haben wir schon zwei der Protagonisten aus Rechavia kennengelernt, nämlich Martin Buber und Gershom Scholem. Rechavia stand sicherlich auch für sehr, sehr viele Intellektuelle aus der Weimarer Republik, jüdische Intellektuelle, die rechtzeitig Deutschland verlassen konnten, zum Teil als überzeugte Zionisten in den 20er Jahren, zum Teil eben auch auf der Flucht vor den Nazis ab 1933. Und so bildete sich in Rechavia ein einmaliger Mikrokosmos in diesem wirklich kleinen Stadtteil von Intellektuellen, die aus Deutschland herausgetrieben worden sind. Scholem, Buber, aber zum Beispiel eben auch Masche Kaleko oder die Dichterin Else Lasker-Schüler, die erst sehr spät nach Jerusalem gekommen ist, während der Nazi-Zeit, um jetzt nur die bekanntesten Figuren zu nennen. Wie funktionierte das Leben in Rechavia, Herr Spahr? Saß man da friedlich bei Bodenkaffee zusammen? Einte das Exil, ich nenne es mal Exil, obwohl es ja eigentlich alle Jahr der Aufstieg nach Eretz Israel in die Heimat Israel heißt, lebt es vom Streit oder wie funktionierte diese Gemeinschaft? War es überhaupt eine Gemeinschaft?
Wenn ich das so genau wüsste. Man kann, glaube ich, oder man muss unterscheiden, dass in den 20er Jahren die Einwanderer, so wie Gershom Scholem, Gerhard Scholem aus Berlin, aus zionistischen Motiven kamen. Die wollten wirklich ein neues Leben beginnen in einer jüdischen Gesellschaft, in einem jüdischen Land. Die waren an einer Staatsgründung interessiert und wollten daran mitwirken. Das hat diese sehr junge Gesellschaft ab 1920 ganz, ganz wesentlich bestimmt. In den 30er Jahren hat man die Menschen, die dann kamen aus Deutschland, vor allem nach 1933 oft gefragt, kommen sie aus Zionismus oder kommen sie aus Deutschland? Die deutschen Einwanderer, das ist denen teilweise dann sehr schwer gefallen, dort Fuß zu fassen und heimisch zu werden. Also das Idyll der 20er Jahre wurde abgelöst durch einen verschatteten Stadtteil Rechavia. Das war nicht mehr so weit, das war nicht mehr eine Utopie oder eine Künstlerkolonie, die ganz wesentlich als Idee das mitbestimmt hatte, sondern das hatte auch Züge einer Gesellschaft der Not, der Bedrängnis, oft ohne adäquate Beschäftigung, ohne Nachrichten aus Europa. Oft blieben Angehörige zurück. Man bekam schreckliche Meldungen von denen, die in Deutschland oder anderswo geblieben waren, die deportiert waren. Der BBC hat damals schon intensiv auf den Kurzwellen, über den Kurzwellensender darüber berichtet. Und vergessen wir nicht in den 40er Jahren, dass der hier in Deutschland so glorifizierte General Rommel nur wenige hundert Kilometer von Jerusalem entfernt stand. Was wäre gewesen, wenn er siegreich gewesen wäre? Das müssen wir uns mal vorstellen, 1941. Wir hätten die Vernichtung der europäischen Juden eben auch dort erlebt und es wären auch dort Konzentrationslager errichtet worden. Das war den Menschen schon sehr bewusst. Also leider kein Idyll, aber eine sehr deutsch geprägte Kolonie mitten im Nahen Osten, mitten im Orient, mit einer unglaublichen Produktivität, die sich in den Künsten zeigt. Das ganze Spätwerk von Else Lasker-Schüler ist eigentlich nur zu verstehen durch diesen Emigrationsort Jerusalem. Das ist eigentlich eine einzige Hommage an diese Stadt, die sie geliebt und gehasst hat. Die Entstehung der Hebräischen Universität ist nur zu verstehen als Entstehung einer deutschen, genuin deutschen Institution. Hat wesentlich auch mit dazu beigetragen, dass die Staatsgründung 1948, also alles das, was es an Staatswissenschaft gibt, Israel hat keine Verfassung, aber es hat natürlich einen hohen Gerichtshof, es hat ein sehr entwickeltes Gerichtswesen, das ist wesentlich von den Rechtswissenschaftlern der 20er Jahre bestimmt, die nach Israel gekommen sind. Ein wichtiger Mann war Chaim Cohn, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass man Adolf Eichmann im Zusammenspiel mit Fritz Bauer aus Frankfurt, dass man den nach Israel gebracht hat und ihm da den Prozess machen konnte. Der stammte aus einer Lübecker-hamburgischen Rabbinerfamilie und hat auch in Rechavia gelebt. Die Pädagogik ist wesentlich davon geprägt. All das, wenn Sie so wollen, die geistige Ausprägung, also das, was Buchform annimmt oder Wortgestalt gewonnen hat, das ist, hat Rechavia viel stärker geprägt als irgendein äußerer Zusammenhang. Und dieser Eigensinn, den Rechavia gehabt hat, das hört man übrigens auch von Washington Heights, das gab es, glaube ich, auch an anderen Emigrationsorten, dass die Leute sehr eigensinnig oder, um nicht zu sagen, schrullig geblieben sind. Aber welche produktive Energie es da gegeben hat, das scheint mir Rechavia besonders auszuzeichnen.
Wenn wir nochmal auf den Alltag zurückkommen, die Leute sprachen miteinander, es gab Bücher, es gab Cafés, Universitäten. Wovon lebten die Bewohner? Was gab es zu essen? War es eine Mitnahme deutscher Traditionen nach Palästina in den Orient? Oder war es eine Art von Symbiose zwischen dem Orient und der eigenen Vergangenheit in Berlin, ja, Leipzig oder anderen Städten? Wie kommunizierte man? Was war die Sprache in Rechavia?
Also die uns heute immer vertrauter werdende israelische Küche, die ja starke arabische, palästinensische Einflüsse aufgenommen hat, die gab es zu der damaligen Zeit nicht. Hummus und Trina hätten die deutschen Juden auch, glaube ich, nicht gegessen. Denn die haben ihre Küche mitgenommen, ihre Rezepte und haben das teilweise dann euphemistisch umschrieben. Ich habe ein Kapitel über die Küche in Rechavia geschrieben. Also zum Beispiel das weiße Fleisch, das war dann Schweinefleisch. Und das hat man so umschrieben. Es gab Lebensmittelhändler, die haben das nicht offen gezeigt, nicht in der Auslage das Schweinefleisch, sondern das war dann unter der Theke. Und das konnte man so ein bisschen verstohlen bekommen. Also auch da zeigt sich eine sehr deutsch geprägte Küche, übrigens auch eine deutsch geprägte Mode. Es gab ein Hutgeschäft, das eigentlich deutsche Modelle, also der 20er und frühen 30er Jahre, verbreitet hat.
Ich habe Anzeigen gefunden, nicht in Jerusalem, aber in Tel Aviv, was ja eine Nachbarstadt ist. Da hat zum Beispiel tatsächlich ein Kirschner sein Büro, sein Geschäft aus Berlin nach Israel, nach Tel Aviv verlagern müssen in den 30er Jahren und hat dann Pelzmoden versucht zu verkaufen in dieser glühenden Hitze. Ich weiß nicht, was aus dem Laden geworden ist. Es gab später keine weiteren Inserate mehr. Es ist zu befürchten, dass er eben eingegangen ist. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit, so lustig uns das heute erscheint, ein Stück weit die Tragik damals, dass die Menschen aus ihren alten Zusammenhängen gerissen worden sind, zur Flucht gezwungen worden und natürlich versucht haben, dort anzuknüpfen, wo sie vorher gearbeitet haben. Und das ging halt sehr, sehr häufig, nicht aufgrund von äußeren Umständen. Die Sprache, Herr Spahr, war Deutsch.
Ja, also das war der gängige Witz, den die Bewohner von Rechavia untereinander gemacht haben, wenn man anhob, Hebräisch zu reden oder Englisch, dann haben sie gesagt, Deutscher rede Deutsch. Das war natürlich nach allem ironisch, aber auch das muss man sich vorstellen. Viele haben es nicht mehr geschafft, Hebräisch zu lernen oder gar zu schreiben. Für den Beruf war es manchmal unerlässlich, das zu lernen, aber das haben die nicht geschafft. Also Werner Kraft, ein Protagonist dieses Buches, ist die ganze Zeit seines Lebens deutschsprachig gewesen, konnte sehr gut Französisch, aber Hebräisch eben nicht. Und man muss sich klar machen, das mit Beginn des Zweiten Weltkriegs für lange, lange Zeit alle Beziehungen zu Deutschland gekappt waren. In den 50er Jahren kam das wieder etwas auf durch die Reparationsverhandlungen und das Abkommen zwischen Adenauer und Ben-Gurion. Das Ironische ist aber, dass in diesem historischen Moment, wo es um Wiedergutmachung ging, Adenauer so klug war, also aus seiner Sicht so klug war, dass er zur Bedingung gemacht hat, die Reparationsleistungen erfolgen mit deutschen Produkten. So kam das eigentliche, der Volkswagen, also das Auto des Führers, vergleichsweise früh nach Israel und man sah dieses Automodell dort, das war übermäßig vertreten und die Reparationen, die Menschen zustanden, das haben sie dann in Form von Autos, deutschen Kühlschränken, Waschmaschinen später bekommen. Aber das hat natürlich gleichzeitig auch die deutsche Wirtschaft und Industrie, die so tief mit dem Nationalsozialismus verbunden war, kräftig mit angekurbelt. Das muss man dabei bedenken. Ich nenne gerade Konrad Adenauer, weil er dann einer der Protagonisten auch dieses Buches ist. Er ist 1966 auf einer seiner letzten großen Reisen mit 90 Jahren nach Israel gekommen und ist in Rechavia. Und da gibt es ein sehr spannungsvolles Zusammentreffen mit dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten Levi Eshkol, wo er doch sehr stark Position bezogen hat, Konrad Adenauer. Und Levi Eshkol hat gesagt, er bestehe auf noch mehr Entschädigungen. Und Konrad Adenauer hat dann doch eher die Position bezogen, nun ist mal gut. Und er würde abreisen, wenn der Levi Eshkol diese Forderung öffentlich macht. Also eine sehr interessante Konstellation, zu der es da gekommen ist.
Wenn wir mal einen ziemlich weiten Bogen jetzt schlagen, Herr Spahr, dann kann man doch sagen, diese Bewohner von Rechavia, die da in dieser deutschen intellektuellen Sprachinsel gelebt haben, das waren eigentlich Integrationsverweigerer, so wie wir sie heute von der Sonnenallee in Neukölln kennen. Syrer, Palästinenser, Libanesen, ja, die ihr eigenes Leben führen, die mit der Umwelt relativ wenig zu tun haben. Ist das Bild richtig oder schief?
Das Bild könnte fast stimmen, ist aber schief, weil natürlich die türkische Community ganz andere Möglichkeit des Austausches mit ihrem primären, mit dem Land ihrer Herkunft oder nennen wir es mit dem Hauptland hat. Also Neukölln ist sicher die drittgrößte türkische Stadt, aber es hat einen freien Kommunikationsfluss in die Türkei oder relativ freien Kommunikationsfluss, den hat es damals nicht gegeben. Das darf man nie vergessen, ein Emigrationsort ist abgeschnitten. Das wird eine Enklave, wird zu einer Exklave. Das war genuin deutsch geprägt, aber es hatte auch etwas Konservierendes. Und das, glaube ich, trifft auf Neukölln so nicht zu. Aber womit Sie recht haben, Gesellschaften, Mehrheitsgesellschaften, das kann man an Israel sehr gut studieren. Mehrheitsgesellschaften können viel Eigensinn von Minderheiten ertragen und diesen Eigensinn produktiv werden lassen. Das macht nichts. Eigensinn macht Spaß.
Und wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, dann ist es natürlich so, dass die Nachkommen dieser Jekes auch Rechavia, selbstverständlich die Kinder, die Kindeskinder, die Urenkel heute Israelis sind, Hebräisch sprechen, und in aller Regel von Deutsch keine Ahnung mehr haben, muss man auch dazu sagen. Und leider, leider auch gar nicht wissen, was es für schöne Bücher in Rechavia gab und gibt, die sie nicht mehr lesen können, die deswegen auf dem Sperrmüll gelandet sind.
Das ist eine Tragödie und eine große Unterlassung auch der deutsch-israelischen Beziehungen. Wie ich glaube, es wäre besser gewesen, die deutsche Politik hätte darauf gedrungen, bestehen muss man ja nicht, aber darauf gedrungen, dass Deutsch wieder ein Unterrichtsfach in Israel ist. Das ist es bis heute nicht. Es ist nicht ausgewiesen im Curriculum der israelischen Schulen. Und die Goethe-Institute oder die beiden Goethe-Institute, die es gibt, in Tel Aviv und in Jerusalem, sind überlaufen mit Leuten, mit jungen Israelis, die Deutsch lernen wollen, weil sie sich auf die Herkunft ihrer Großeltern besinnen wollen. Also da sollte man ein bisschen drängeliger werden und darauf dringen, dass das wieder unterrichtet wird, damit das nicht verschüttet wird.
Ja, nun gab es auch noch andere Rechavias in Israel, etwa die Ben Yehuda in Tel Aviv oder der Karmel in Haifa. Die meisten dieser Bewohner dort einte die Austreibung durch die Nazis, selbst die, die schon in den 20er Jahren aus zionistischer Überzeugung nach Palästina gekommen waren. Wie gingen die Menschen in Rechavia mit Deutschland nach 1945 um? Deutsch galt zum Beispiel in Israel zunächst in den ersten Jahren, in den 50er Jahren, als die Sprache der Nazis, die man nicht sprechen sollte, die man auch im Alltag kaum verwendet hat. Und ich kenne Beispiele aus Jerusalem und Tel Aviv, wo die Kinder die Straßenseite gewechselt haben, wenn die Eltern Deutsch miteinander gesprochen haben, weil sie sich geschämt haben, dass diese ehemaligen deutschen Juden in der Sprache des Feindes geredet haben. Das war eine zutiefst abgelehnte Sprache, Deutsch. Und es gab sogar Diskussionen, ob man den Deutschen nicht vielleicht Goethe und Schiller aberkennen sollte, weil sie zwar diese großartigen Dichter und Denker hervorgebracht haben, aber eben nicht würdig gewesen sind, als Volk eben auch in der Geschichte so zu bestehen. Die Rechavia und Deutschland nach 1945, wie war das Verhältnis?
Ja, ich habe hier einen Experten neben mir. Klaus Hillenbrand hat ein Buch geschrieben über die die Reisen, die mühsame Wiederaufnahme der Verbindungen der deutschen Juden in Israel nach Deutschland, der Reisen, die sie unternahmen haben in dieses verwüstete Deutschland, schon 1945, 46, Gershom Scholem ist in dieses vollkommen zertrümmerte Land zurückgekommen, Hans Jonas allerdings über den Umweg von Jerusalem, über den Umweg von Kanada. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil man es war so etwas wie ein Sprechverbot, das die israelische Gesellschaft sich selber auferlegt hat und ihrem deutschen Teil ein schwieriges Verdikt. Sie haben das eben gesagt, also Kinder haben sich dann auch geschämt für die Eltern, wenn die nicht richtig Hebräisch konnten, sondern mit einem schweren deutschen Akzent gesprochen haben. Man wollte das vergessen, hat es aber dann nicht vergessen. Martin Buber ist schon 1951 nach Hamburg gereist, um den Hansischen Goethe-Preis entgegenzunehmen, ausgerechnet von einem Herrn Töpfer. Diesen Preis hat man später eingestellt, weil man die Verstrickungen von diesem Getreidehändler in den Nationalsozialismus erst später aufgedeckt hat. Er hat dann Gutes bewirken wollen, aber man hat das Buber sehr übel genommen. Man hat ihm auch sehr übel genommen, dass er 1953 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels entgegengenommen hat. Und das war ein schwieriges, belastetes Verhältnis. Und wir sollten nicht vergessen, dass erst 1965 diplomatische Beziehungen aufgenommen wurden. Der erste deutsche Botschafter, Rolf Pauls, hat sein Beglaubigungsschreiben in Rechavia, in der Residenz des israelischen Präsidenten, überreicht. Es gab einen wütenden Protest, vor allem der jungen Israelis. Also da wurde ein langer, langer Weg zurückgelegt, ein mühsamer Weg der Verständigung. Und jetzt sind wir eigentlich, kann man eigentlich sagen, sind die, nach meiner Wahrnehmung, die jungen Israelis interessierter als uns, als wir an den Israelis sozusagen. Die Israelis interessieren sich, glaube ich, besonders für diese deutsch-jüdische Geschichte und ich will hoffen, dass die Deutschen das auch tun.
Dankeschön. Zum Abschluss würde ich Thomas Spahr bitten, noch ein kleines Stück vorzutragen und zwar über den wohl berühmtesten Bewohner von Rechavia und das war Gershom Scholem.
Da starte ich. Also ich lese jetzt ein ganz kleines Stück vor. Ich hoffe, Sie können mich alle soweit verstehen und es ist akustisch nur eine Begleitmusik. Ins Adressverzeichnis von Rechavia lässt Gershom Scholem 1936 Kabbalist eintragen. Gewiss eine weltweit einzigartige Berufsbezeichnung im Sinne des bürgerlichen Berufs, nicht der inneren Berufung. Sie meint nicht die Praxis der Kabbala, einer esoterischen Tradition innerhalb der jüdischen Mystik, sondern das Erforschen von Handschriften, Traktaten, Briefen, Büchern, der Kabbalist als Philologe. Schon 1915 hatte der Abiturient in Berlin Texte der Kabbala entdeckt. Sein Lebensthema und die Begründung eines neuen eigenen Faches in Jerusalem. 2 Jahre nach Auswanderung wird Scholem Dozent an der neu eröffneten Hebräischen Universität. Im Sommer 1925 stellt er dem Dichter Chaim Nachman Bialik, einem der Begründer der modernen hebräischen Literatur, sein Projekt vor, das ihn nahezu 6 Jahrzehnte beschäftigen wird. Für die wissenschaftliche Erforschung der Kabbala wurde bis heute nichts getan. Das erhoffte und erstrebenswerte Ziel solcher Forschung ist doch die Kenntnis und Niederschrift der Entwicklungsgeschichte von ihrem ersten Aufblühen an, der Gestalt, in der sie sich zuerst präsentierte, über ihre zahlreichen Weiterentwicklungen in die jüngste Zeit hinein. Die Sammlung und Herausgabe der über den Erdball verstreuten Handschriften wird dazu ebenso notwendig sein wie die Datierung und Rekonstruktion der Kabbala in ihren Anfängen und Wandlungen. Und dann erkläre ich etwas ausführlicher, was diese Kabbala ist. Aber das Interessante ist, dass das aus einem Geist der deutschen Philologie, vor allem der 10er Jahre, etwas ist, was nach Jerusalem gekommen ist und was ein eigenes Fach begründet hat, nämlich eine Geheimlehre wird entziffert. Ursprünglich, wie man vermutet hat, antiaufklärerische Schriften haben ein enorm anarchisches, aufklärerisches Potenzial entfaltet. Und Gershom Scholem ist so etwas wie der Begründer, oder nicht nur so etwas wie, sondern er ist der Begründer eines ganz eigenen, eines neuen Fachs. Sie müssen sich das mal vorstellen, was das heißt, ein ganzes Fach zu begründen durch seine Forschung. Das ist ihm gelungen. Und wenn wir heute an Jerusalem denken, an die Hebräische Universität oder überhaupt an Israel, denken wir immer an die Naturwissenschaften, an die bahnbrechenden Leistungen auch der Medizin. Auch da hat es wesentliche Impulse aus Deutschland gegeben, aber wir sollten die Geisteswissenschaften, die Philosophie und Philologie dabei nicht vergessen.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, letzten Donnerstag war ich in Rechavia. Die deutsch-jüdische Geschichte dieses Stadtteils ist ein abgeschlossenes Kapitel. Die Jekkes, diese deutschen Juden, die damals eingewandert sind, sind natürlich zum allergrößten Teil inzwischen verstorben. Einige leben noch in Altersheimen, die man in Israel Elternheime nennt. Und Rechavia ist zu einem Stadtviertel geworden von eher wohlhabenden Israelis. Aber mit der deutsch-jüdischen Geschichte hat es nicht mehr viel zu tun. Aber die israelische Geschichte geht natürlich auch in Rechavia weiter. Ich darf Ihnen das Buch nochmal sehr empfehlen. Thomas Spahr, Grunewald im Orient, das deutsch-jüdische Jerusalem. Erschienen im Berenberg Verlag, kostet lediglich 22 Euro, also ein Schnäppchen für Sie. Und wenn alles geklappt hat, können Sie es gleich da um die Ecke auch kaufen. Thomas Spahr, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie dort waren. Danke sehr.